Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Softwarearchitektur im Stream. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich nochmal kurz hinweisen, ich habe bei menti.com eine Umfrage gemacht, da würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht. Die ist unter menti.com im Internet erreichbar und der Code ist 1184 77, 1184 77, steht auch im Chat. Und da würde mich halt einfach freuen, wenn ihr dran teilnehmt. Ansonsten, was wir heute diskutieren wollen, ist das Thema Continuous Delivery. Warum überhaupt Continuous Delivery? Was sind Gründe dafür? Und ja, was sind eigentlich so Vorteile, weswegen sollte mich das halt überhaupt interessieren, und auch ein bisschen darüber, wie wir das eigentlich erreichen können. Und ich habe darüber hinaus, das ist das, was ich heute machen möchte. Für die nächste Folge plane ich eigentlich zu schauen, dass wir nochmal so Fragen beantworten. Ich hatte gerade eben gesehen, ich habe auch noch eine Frage zu der Nicktune-Folge. Ich glaube, das wäre irgendwie ganz interessant. Sonst bin ich halt auch prinzipiell offen für Vorschläge. Auf software-architektur.tv findet ihr auch sonst die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Gerne hier im Chat oder per Twitter oder auch dort auf der Webseite. Das war eigentlich das, was ich kurz sozusagen erläutern wollte. Worum geht es? Also, ich möchte sprechen über die DevOps-Studie oder vielmehr die DevOps-Studien. Das ist so eine empirische Untersuchung darüber, was eigentlich Continuous Delivery im Wesentlichen bringt. Und dort ist es so, dass über die Jahre mittlerweile 30.000 Fragebögen ausgewertet worden sind, seit 2014. Ich gucke mir jetzt insbesondere diskutiere hier insbesondere die Jahre 2017 bis 2019, also die letzten drei. Für 2020 gibt es noch keine. Und diese Studie wird im Wesentlichen unterstützt oder gemacht von der Dr. Nicole Forsgren. Das ist eine Wissenschaftlerin, die auch das sehr stark wissenschaftlich ausgewertet hat und jetzt Vice President für Research und Strategy bei GitHub ist. Dann der Jess Humble, der lehrt unter anderem an der UC Berkeley und ist einer der Mitautoren von dem originären Continuous Delivery Buch, hat auch ein paar andere Bücher in diesem Kontext geschrieben. Und da gibt es irgendwie noch diverse weitere, die so über die Jahre mitgemacht haben. Ich will das hier nicht ausführlich diskutieren, weil das einfach zu viel Zeit wegnimmt. Einer, der dort noch, glaube ich, ganz spannend ist, ist der Gene Kim vom Phoenix Project, der eben das Phoenix Project geschrieben hat. Das ist so ein nettes Buch, was diskutiert, wie eben eine Organisation zu so einer Wandlung durch Continuous Delivery und DevOps durchgelaufen ist. Und er hat außerdem auch noch das DevOps Handbook mitgeschrieben. Warum ist es wichtig, über diese Person zu sprechen? Weil wir dadurch einigermaßen sicher sein können, dass es dort eine gute wissenschaftliche Auswertung gibt. Und das kann ich auch noch dadurch untermauern, dass ich dem Jess Humble an einer Stelle mal eine Frage gestellt habe, nämlich ob da tatsächlich eine Kausalität besteht oder nur eine Korrelation. Und daraufhin hat er mir gesagt, naja, hier sind halt die Paper, die wir daraus produziert haben, aus dieser Studie. Und ja, wir haben das eben untersucht und haben dort eben eine Kausalität festgestellt, nicht nur eine Korrelation. Und solche Ansätze, die halt empirisch versuchen, Dinge nachzuweisen, das sind ja auch Dinge, die wir in anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Soziologie, sehr stark haben. Das andere ist, dass diese Studie dann natürlich irgendwie eher pro Continuous Delivery ist. Also wenn ich ein Buch geschrieben habe über Continuous Delivery, ist es unwahrscheinlich, dass ich anschließend eine Studie veröffentliche, in der drin steht, jetzt wo ich darüber nachgedacht habe, Continuous Delivery ist eigentlich doch eine blöde Idee. Von daher kann man den sozusagen irgendwie potenziell vorwerfen, dass sie parteiisch sind, aber auf der anderen Seite ist es eben etwas, was vernünftig wissenschaftlich ausgewertet ist. Dementsprechend fangen diese Studien auch an mit einer relativ umfangreichen Demografie, die sagt, wer hat denn überhaupt diese Fragebögen ausgewertet? Und daraus ergibt sich auch eine große Unabhängigkeit der Ergebnisse von der Branche und vom geografischen Fokus. Das Einzige, das ist, glaube ich, in der Studie 2019 nochmal detaillierter diskutiert, ist der Bereich Retail, der offensichtlich eine besonders gute Continuous Delivery, Software Delivery Organisationsperformance hat. Also dort ist offensichtlich insbesondere nochmal Softwareentwicklung ein differenzierender Faktor, sodass eben insbesondere im Bereich Retail die Organisationen besonders hervorstechen. Und das ist so das Einzige, was dort an besonderen Sachen ist. So, und eine von den Fragen, die habe ich jetzt in der Umfrage nicht gestellt, ist, wie oft soll man denn eigentlich deployen? Und wenn ich diese Frage stelle, also ich habe es mittlerweile in diesen Diskussionen, deswegen hatte ich auch diese Mentimeter-Umfrage gemacht, ich habe halt in diesen Diskussionen sehr häufig, fange ich halt an und frage das einfach mal, um irgendwie auch herauszufinden, wie viel von dieser Studie eigentlich sozusagen bekannt ist oder wie viel sich davon so einfach erschließt. Und meistens, das letzte Mal, als ich diese Frage gestellt habe, kam eine Diskussion, die halt gesagt hat, naja, abhängig davon, wie die Features implementiert werden, will ich halt häufiger oder weniger häufig deployen. Ich möchte also im Wesentlichen dann deployen, wenn es halt ein neues Feature ist. Und für mich ist das nachvollziehbar, weil ich dort eine Diskussion habe über eben den Wert eines Features sozusagen und über Time to Market. Also das ist auch etwas, womit ich lange Zeit rumgelaufen bin. Ich habe irgendwie gesagt, naja, wenn wir mit Continuous Delivery anfangen, dann können wir eben Features schneller ausrollen und das führt zu einem besseren Time to Market und zu einem Vorteil bei der im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit meines Unternehmens. Interessant ist dort eine Grafik, die es in der Studie von 2018 gibt, und zwar von der Firma Maersk, das ist eine Reederei, und dort ist eine Grafik, die irgendwie zeigt, wie hoch die Kosten sind für das Verzögern eines Features. Und das ist so eine klassische Power-Kurve, wo also einige wenige Features sind, die sehr, sehr teuer sind, die zu verzögern. Und dann gibt es irgendwie sehr viele Features, bei denen das eigentlich fast keine Rolle spielt, wie sehr sie sich verzögern. Und dort sind irgendwie einige Features dann tatsächlich aufgemalt, bei denen einem Verzögern so etwas 2 Millionen Euro oder sowas kostet. Das finde ich spannend, weil die meisten Softwareentwicklungsorganisationen wissen halt, sehr genau, was der Betrieb kostet, das kann man sehr einfach ausrechnen, wissen auch noch sehr genau, was die Entwicklung kostet, das kann man irgendwie auch noch relativ einfach ausrechnen, das sind im Wesentlichen die Personalkosten, aber so eine Grafik, die sagt, wie viel das Verzögern eines Features kostet, das ist hier ungewöhnlich und das finde ich spannend, weil eigentlich sollte ja im Mittelpunkt unserer Bemühungen sein, Wert zu generieren. Und das ist ja so etwas, wo wir irgendwie sagen, was ist das, wo wir Wert generieren können? Wo können wir dadurch, dass wir Features möglichst schnell ausrollen, eben hohe Kosten vermeiden? Und das haben wir halt irgendwie nicht so gut unter Kontrolle, glaube ich, im Allgemeinen, wie eben die Kosten. Und das finde ich halt ein bisschen schade, deswegen fand ich die Grafik irgendwie schon ganz schön. So, und diese Geschichte, also schnell Features irgendwie ausrollen, das ist sicherlich ein guter Grund für Continuous Delivery, auch relativ trivial sozusagen, es bricht an einigen Stellen. Also ich habe hier mein Telefon, das ist ein Motorola, ein Android-Telefon und ich habe heute Morgen wieder eine Handvoll Updates installiert. Ich weiß nicht, so 5, 6 Stück, manchmal sind es auch über 10. Und ich bin mir sehr unsicher, wenn ich das letzte Mal dort ein neues Feature gesehen habe oder gar ein neues Feature, wo ich gesagt habe, super, deswegen benutze ich halt die App. Das ist in einigen Bereichen anders. Also ich bin zum Beispiel auch Beta-Tester von einer bestimmten Software und diese Software, da ist es dann eben schon so, dass dort irgendwie öfter neue Features sozusagen rauskommen und dass ich dort irgendwie das sozusagen näher verfolge. Aber in den meisten Fällen ist es irgendwie nicht so. Und das heißt, die Aussage, dass wir halt wegen Features deployen sollen, da bin ich mir eben nicht so sicher, ob das stimmt. Bugfixes wären vielleicht auch noch ein Grund, So, und wenn man jetzt die Studie sich anguckt, die Studie hat angefangen und hat gesagt, wir nehmen eben diese Fragebögen, wir fragen, wie häufig deployen diese Leute und bilden dann daraus Gruppen. Und eine Gruppe sind Leute, die mehrmals pro Tag oder on demand deployen. Und das sind die Gruppe, die sie High Performer nennen. Dann gibt es so Medium Performer und Low Performer, die einmal pro Woche oder einmal pro Monat deployen. Das variiert ein bisschen bei den Low Performern über die Jahre. Es gibt irgendwie zum Teil auch Jahre, in denen die Low Performer dann eher so einmal pro Quartal deployen. Aber also einmal pro Woche oder einmal pro Monat sind irgendwie Low Performer. Das ist ein relativ krasser Name. Also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ich deploy einmal pro Woche Software, dann würde ich mich nicht gerne als Low Performer bezeichnen lassen. Aber dazu kommen wir noch, nicht? Also wie kommt man dazu, das so zu nennen? Und die andere Sache, die wir jetzt damit diskutiert haben, ist, wie häufig wollen wir denn deployen? Und ein bisschen sagt die Studie, naja, eben mehrmals pro Tag. Mehrmals pro Tag werde ich nicht neue Features in Produktion geben. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also das ist denkbar, aber das kann eigentlich nicht der motivierende Faktor sein. So, was sind dann die Ergebnisse? Die Ergebnisse, die jetzt die Studie sozusagen empirisch danach weiß, sind, die Änderung kriege ich schneller in Produktion. Und zwar geht die Lead Time for Changes, also die Zeit, die vergeht, bis ich eine Änderung in Produktion bringe, von einem Monat, einmal pro Woche, runter auf weniger als eine Stunde. Das ist jetzt so medium überraschend. Wenn ich häufiger deploye, kriege ich halt Software und Features schneller in Produktion. Das ist eigentlich sehr logisch und nachvollziehbar. Das andere, was sich ergibt, ist, dass die Mean Time to Recovery, also die Zeit, die ich benötige, um einen Service wieder live zu bekommen, wenn er ausgefallen ist, die geht zurück von zwischen einem Tag und einer Woche auf weniger als eine Stunde. Auch das finde ich nicht überraschend. Wenn ich deploye, schmeiße ich im Prinzip etwas weg und baue es neu auf. Recovery bedeutet, dass ich es eben komplett neu, dass ich es eben neu aufbaue, weil es gerade ausgefallen ist. Und wenn ich das eine kann, abreißen, neue Version aufbauen, dann werde ich das andere, also eine Version wieder fixen und irgendwie wieder neu zur Verfügung stellen, wahrscheinlich irgendwie auch besser können. So, und was dann außerdem noch rauskommt, ist, dass die Change Failure Rate zurückgeht von 31-45% bei Low Performern hin zu 0-15% bei High Performern. Auch das ist nicht sehr überraschend. Es ist einfach so, dass wenn ich öfter deploye, dann habe ich eben nicht sehr große Deployments, sondern ich habe kleine Deployments und die Chance, dass ich halt in diesen kleinen Deployments was kaputt mache, die ist irgendwie kleiner. Also, das ist irgendwie relativ klar. Und auch das sind Dinge, die ich halt sozusagen auch so genannt hätte. Ich habe selber ein Buch geschrieben über Continuous Delivery, ein eher technisches Buch, wo ich also sage, wie ein Technologiestack dafür aussehen soll. Ich habe dort eine Motivation natürlich auch für Continuous Delivery gegeben und ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen, ich habe auch nicht so ein ganz gutes Gedächtnis, dass das da im Wesentlichen drinsteht. So, das heißt also, dort kriegen wir eine empirische Bestätigung für das, was halt irgendwie eigentlich sozusagen sowieso klar ist. Und ich hatte euch ja darum gebeten, nochmal die Mentimeter-Umfrage zu machen. Die ist jetzt so, also da haben jetzt irgendwie 7 Leute mitgemacht. Und wenn wir uns die anschauen, dann sagen halt von diesen 7 Leuten alle, dass die, ich muss mal kurz nachgucken, dass eben Ausfälle weniger schneller beseitigt werden. Das ist das, was ganz links steht. 26. Genau, ich muss noch dazu sagen, also die Werte sind ein bisschen komisch. Also es sind jetzt 8, 9, genau und so weiter. Also die Werte sind deswegen komisch, weil vorhin hatten wir 8 Leute. Von den 8 Leuten haben eben alle gesagt, dass eben die Ausfälle schneller beseitigt werden und das sind dann eben 25%, so sehe ich das. Und wenige Ausfälle nach Deployments ist schon etwas weniger. Und dann steht da halt weiter, Teams haben mehr Zeit für neue Features. Genau, das haben wir noch nicht diskutiert, darüber sollten wir gleich diskutieren. Also die ersten beiden Sachen sind schon relativ offensichtlich, so wie ich es auch gerade diskutiert habe. Meistens kriege ich da noch klarere Unterschiede. Also meistens sind die beiden ersten Sachen halt noch deutlicher Soweit haben wir jetzt also durch die Studie eigentlich erstmal nur das herausgefunden, was ich zumindest wahrscheinlich eh vermutet hätte. Und das ist auf jeden Fall erstmal hilfreich, weil wir dadurch eben den empirischen Hinweis haben, dass das, was wir glauben, eben auch tatsächlich so ist. So, und jetzt gibt es halt mehr Ergebnisse. Und da ist halt insbesondere die 2018er Studie, also die vorletzte, nicht die ganz aktuelle, sondern die davor, die ist halt irgendwie spannend. Da gibt es so eine hübsche Tabelle und da steht drin, wie viel Zeit verbringen denn die Teams mit welcher Aufgabe? Und da steht drin, dass die Elite Performers 50% ihrer Zeit mit neuer Arbeit, New Work, verbringen, während die Low Performer nur 30% ihrer Zeit mit New Work verbringen. New Work bedeutet für mich Arbeit an neuen Features. Und wenn ich statt 30% meiner Zeit 50% darauf verwende, dann sind das 20% mehr. Das sind zwei Drittel mehr. Zwei Drittel mehr als 30%. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, der Begriff Elite Performer ist vielleicht tatsächlich gerechtfertigt. Eine Gruppe von Leuten, die hat zwei Drittel mehr Arbeit investiert in neue Features, die würde ich eben auch tatsächlich vielleicht Elite Performer nennen und die anderen irgendwie Low Performer. Das ist irgendwie nachvollziehbar. So, und da ist auch wieder diese Geschichte mit Kausalität und Korrelation, nicht? Also darüber müssen wir irgendwie auch nochmal diskutieren. Die andere Frage ist, was machen Elite Performer denn weniger? Und es stellt sich heraus, dass sie weniger arbeiten an ungeplanten Dingen und Dinge nochmal machen, also unplanned work und rework. Sprich, ich habe irgendetwas nicht vernünftig implementiert und muss es dann halt irgendwie nochmal machen. Security-Probleme lösen, remediating security issues, an Problemen arbeiten, die Endbenutzer identifiziert haben und Kunden unterstützen. Das sind wertvolle Aufgaben, nicht? Also darüber brauchen wir nicht zu reden. Sicherheitsprobleme lösen ist eine wertvolle Aufgabe. Kunden zu unterstützen ist auch eine wertvolle Aufgabe. Es ist auch sehr wertvoll, an Problemen zu arbeiten, die Endkunden sozusagen gesehen haben. Aber das bedeutet halt auf der anderen Seite, dass wir da Sachen machen, die eigentlich unangenehm sind, würde ich jetzt irgendwie sagen. Und dass wir irgendwie auch höhere Qualität liefern. Wenn ich halt weniger an Sicherheitsproblemen arbeite oder an Sachen, die mir halt Endbenutzer sagen, dann würde ich halt behaupten, hat die Software eine bessere wahrnehmbare Qualität. So, und das ist etwas, was jetzt vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Wenn man hier sich das jetzt irgendwie anschaut, dann ist das eben dieser rote Balken und der ist halt schon geringer. Und es ist auch, also ich mache das nicht, ich stelle diese Fragen nicht, um Leute sozusagen irgendwie reinzulegen, sondern ich finde das ja selber auch ein bisschen überraschend. Also ich könnte jetzt irgendwie ohne weiteres eine Argumentation aufbauen, bei der ich halt sage, hört mal zu, liebe Leute, wenn ich Continuous Delivery mache und andauernd Software ausliefere, dann investiere ich halt ganz viel Zeit darin, Software auszuliefern und ich habe weniger Zeit, um irgendwie an neuen Features zu arbeiten. Offensichtlich ist das keine besonders schlaue Idee. Könnte man jetzt so argumentieren, aber hier hilft eben, dass wir eine empirische Studie haben und dadurch irgendwie eher wissen, wo es sozusagen hinläuft. So, und wieso ist das so? Das kann ich jetzt noch nicht direkt beantworten oder möchte ich noch nicht direkt beantworten. Stattdessen möchte ich eigentlich etwas anderes diskutieren, was damit in Zusammenhang steht. Und zwar die Frage, wie machen wir denn nun Continuous Delivery? Und da sagt die Studie jetzt, dass der Anteil der manuellen Arbeit in bestimmten Bereichen sinkt. Und zwar Configuration Management, also Konfigurationsmanagement, Tests, Deployments, also Software ausliefern und auch Change Approvals, also dass man sagt, ja, diese Software darf so in Produktion gehen. Ist das jetzt irgendwie überraschend? Nein, also wie gesagt, ich habe ein Buch über Continuous Delivery geschrieben, da steht ganz viel über Tests drin. Interessant ist die Geschichte mit den Change Approvals. Das finde ich, also das ist eine der Sachen, die ich halt an dieser Studie so super finde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Fragen, die die Studie stellt, überhaupt jemals sozusagen gestellt hätte. Aber was das bedeutet ist, dass ich auch die Frage, darf diese Änderung in Produktion gehen, automatisieren muss. Das heißt also, ich kann nicht mehr jemanden, der irgendwie hierarchisch hochstehend ist oder überhaupt irgendjemanden, der manuell da drauf guckt und sagt, ja, diese Änderung ist halt okay, diese Person muss sich entlasten und die Arbeit teilweise automatisieren. Und das ist irgendwie ein Bereich, der glaube ich, irgendwie sehr spannend ist. Es gibt dann in dieser Tabelle noch ein paar andere spannende Dinge. Also zum Beispiel gibt es den Effekt, wenn ich jetzt von Low Performer zu Medium Performer gehe, dann wird der Anteil manueller Arbeit erstmal teilweise zumindest höher. Zwischen Low Performern und Elite Performern ist der Anteil manueller Arbeit niedriger. Elite Performer machen weniger manuelle Arbeit. Aber von Low zu Medium ist es nicht immer so. Jetzt ist halt die Frage, warum ist das so? Na, ich versuche die Geschwindigkeit des Prozesses zu erhöhen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Tests reden, dann habe ich einen bestimmten Teil meiner Tests, die automatisiert sind. Wenn ich die öfter durchführe, das ist irgendwie im Wesentlichen kein Problem. Ich stelle vielleicht ein paar mehr Computer auf, aber im Wesentlichen kriege ich das halt hin. Wenn ich manuelle Tests dort habe, würde ich als erstes Leute dahinstellen, die eben diese manuellen Tests häufiger durchführen. Und dadurch wird der Anteil manueller Arbeit steigen, weil eben jetzt mehr von diesen Tests, die automatisierten, skalieren. Ich schmeiße mehr Personen auf das Problem und lasse die ja halt daran arbeiten. Das heißt, die manuelle Arbeit nimmt jetzt erstmal an dieser Stelle zu. Gleichzeitig würde ich in so einer Situation, das würde, glaube ich, jeder anfangen, Automatisierung zu machen, um irgendwie diese Probleme dauerhaft zu lösen und nicht darauf angewiesen zu sein, dass ich da halt ganz viel manuelle Arbeit mache. Und das führt dann irgendwie dazu, dass wenn ich noch schneller werde, ich dann irgendwann eben diesen Anteil an manueller Arbeit reduziere. Das ist auch in der Studie so diskutiert. Da gibt es irgendwie eine Seite, die das halt irgendwie weiter diskutiert. Die andere Sache, die ich dort spannend finde, ist, dass auch Elite-Performer keine hundertprozentige Automatisierung haben. Das finde ich deswegen spannend, weil damals, als Extreme Programming irgendwie ein Thema war, das war so um die Jahrtausendwende, da war halt die Aussage, die optimale Anforderung ist ein automatisierter Akzeptanztest. Ich will eigentlich alle Sachen automatisiert Akzeptanztesten. Ja, und hier ist halt die Aussage, selbst die Light-Performer tun das eben nicht vollständig. Also haben eben auch immer noch manuelle Sachen. Das finde ich in gewisser Weise erleichternd. Und zum anderen bedeutet es eben auch, dass man die Latte sozusagen ein bisschen runtersenken kann. Und ich finde es auch nachvollziehbar. Ich möchte ja jetzt nicht automatisieren, um zu automatisieren, sondern ich will eben automatisieren, um Geschwindigkeit zu erhöhen oder eben meinen Anteil manueller Arbeit zu reduzieren. Und das bedeutet, an irgendeiner Stelle ist das vielleicht sozusagen nicht mehr wirtschaftlich nach sinnvoll. So, das sind also die Bereiche, wo ich automatisieren würde. Und was die Studie im Weiteren sagt, ist, es gibt bestimmte Dinge, die einen positiven Impact haben. Das sagt die 2019er Studie. Das heißt, da gibt es so einen Abhängigkeitsgraphen, wo halt gesagt wird, wir haben halt Continuous Delivery und hier sind verschiedene Dinge, die das positiv beeinflussen. Dazu gehört Code-Wartbarkeit, wenig überraschend, wenn ich den Code leichter ändern kann, dann kann ich halt auch häufiger deployen. Eine lose gekoppelte Architektur, auch das ist wenig überraschend, weil ich dann leichter ändern kann, mit weniger Impact und dadurch leichter deployen kann. Das, was mich dabei immer so wundert, ist, dass dort steht eine lose gekoppelte Architektur, es steht dort nicht Microservices. Ich persönlich halte halt für einen großen Vorteil von Microservice, dass ich getrennt deployen kann und gehe davon aus, dass das einen positiven Impact hat auf meine Deployment-Frequenz, weil ich einfach kleinere Änderungen machen kann an kleineren Einheiten. Und für mich ist das ein wesentlicher Vorteil von Microservices, aber die Studie diskutiert das nicht. Die sagt halt lose gekoppelte Architektur, was ja durchaus auch denkbar ist, ohne dass ich Microservices mache. Monitoring hat einen positiven Impact, wahrscheinlich, weil ich dann Sachen leichter in Produktion bringen kann und schauen kann, ob die halt tatsächlich funktionieren. Trunk-basierte Entwicklung, wo ich also alle Änderungen in den Hauptbranch rein tue und im Gegensatz eben keine Feature-Branches benutze. Das kann man sich vorstellen, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit die Integration von diesen Feature-Branches halt schwierig wird und dass ich dadurch sozusagen verlangsamt werde. Ich persönlich, ich habe darüber auch mal einen Blogartikel geschrieben, bin mir nicht so sicher, ob man generell trunk-basierte Entwicklung sozusagen vorziehen sollte. Ich kann aber das Argument verstehen und ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch nachvollziehen. Continuous Integration hat einen positiven Impact und halt auch Cloud. So, das heißt also, wir haben diese Bereiche, in denen wir Automatisierung machen wollen, Configuration Management, Tests, Deployment und Change Approvals. Und wir haben weitere Dinge, die einen positiven Impact haben. Code-Wartbarkeit, eine lose gekoppelte Architektur, Monitoring, Trunk-basierte Entwicklung, Continuous Integration, Cloud. Das bedeutet, und das ist jetzt meine Interpretation von dem, was wir dort sehen, dass wir nicht über eine Maßnahme reden. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen Continuous Delivery, wir machen Deployment-Automatisierung, damit hat es sich, sondern es ist viel, viel mehr notwendig dafür. So, und das, warum ist das so oder was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, wenn ich jetzt den Druck erhöhe auf meine Continuous Delivery Pipeline, also sage, ich möchte öfter deployen, dann ist es so, dass eben ein Feature irgendwo sozusagen hängen bleibt. Also ich habe hier ein neues Feature. Dieses Feature geht hier, das ändere, schreibe ich halt an meinem Computer, dann sage ich halt Commit, dann läuft es halt in die Zentrale, läuft es halt in die Versionskontrolle und dann wird irgendwie ein Test gemacht, so, und dann wird ein Akzeptanztest gemacht und dann wird es irgendwie approved von irgendjemandem und so weiter und so weiter. Das heißt, da habe ich halt irgendwie diese Pipeline. So, und jetzt kann ich halt sehen, von den 10 Änderungen, die ich halt heute gemacht habe, hängen irgendwie 8 Änderungen in dem Change Approval. Dann ist das offensichtlich mal ein Bottleneck und ich muss das optimieren. Das optimieren wir also. Das heißt, wir hätten jetzt eine Diskussion darüber, können wir das nicht automatisieren? Können wir irgendwas anderes machen? Können wir Features vielleicht in Produktion erst aktivieren? Da muss ich die Codeänderung nicht genehmigen, sondern das Aktivieren des Features. Da kann man sich also was überlegen. Dann haben wir Change Approval als Problem eliminiert. So, dann kommt irgendwie das nächste Thema und das nächste Thema könnten zum Beispiel Akzeptanztests sein. Und Akzeptanztest, da würde ich dann wieder analog vor, also nicht, dann würde ich halt sehen von meinen Änderungen, die ich heute gemacht habe oder die wir heute gemacht haben als Team oder die alle Teams gemacht haben, da hängen irgendwie ganz viele noch im Akzeptanztest. Und dann könnte ich irgendwie anfangen, das zu automatisieren, mir zu überlegen, ob ich die Testsuites irgendwie klein hacke und so weiter und so weiter, würde dort eben optimieren. Das heißt, worüber wir hier eigentlich reden, ist eine Optimierungsmethode. Wir reden darüber, dass wir einen konstanten Flow von Features in Produktion haben wollen und eine Pipeline haben, in der das eben passiert, über diese verschiedenen Sachen hinweg, Tests und so weiter und so weiter. Und wir haben jetzt dadurch, dass wir diesen konstanten Flow und schnellen Flow haben wollen, dadurch kriegen wir eben hier dann anschließend eine Optimierung. Und das Ergebnis können wir empirisch nachweisen, nämlich dass die Teams anschließend produktiver sind. Also das ist irgendwie, wir haben jetzt irgendwie eine Erklärung für das, was sozusagen die Studie halt beobachtet. Oder zumindest ist das meine persönliche Erklärung. So, das heißt also, wir reden hier über eine Optimierung und wir hatten es gerade eben gesehen, das war das, was ich hier kurz gezeigt hatte, dieser rote Balken, das ist schon eine von den Sachen, die halt weniger offensichtlich ist. Wobei ich sagen muss, hier ist der rote Balken immer noch relativ weit, ist relativ hoch. Und ja, genau, Frage an der Stelle von aus Twitch von Frau Bauti. Hast du schon oft gesehen, dass Teams trunk-basiert entwickeln? Als jemand, der mit Feature-Branches arbeitet, kann ich mir das sehr schwer vorstellen, so zu arbeiten. Ja, das geht, das gibt es auch. Und wie gesagt, ich würde halt auch argumentieren, dass aber an einer bestimmten Geschwindigkeit man es wahrscheinlich machen muss. Die Lösung ist dort, dann Feature-Tokens zu benutzen. Das heißt also, ich mache halt ein Commit an meinem vielleicht neuen Feature. In Produktion ist dieses neue Feature dann ausgetokelt, es ist eben nicht angeschaltet. Und das bedeutet eben auch, dass die Change Approval erst notwendig ist, wenn ich das Feature Toggle aktiviere. Dann ist ja die Änderung erst sozusagen Kunden- oder Benutzer sichtbar. Und das ist eine durchaus valide Alternative und wird eben auch von Teams gemacht. Der Punkt, also meine persönliche Meinung, und da bin ich, glaube ich, auch etwas anders aufgestellt als die Leute halt in der DevOps-Studie ist. Ich bin mir nicht sicher, ab welcher Stelle man das sozusagen unbedingt tun muss. Nicht, ab welcher Stelle muss man nun, ab welcher Geschwindigkeit muss man tatsächlich trunkbasiert entwickeln? Und es gibt natürlich irgendwie Nachteile. Ein Nachteil ist, ich kann eben Features nicht so leicht isolieren und zum Beispiel aus der Codebasis entfernen. Und ich habe eben nachher das Problem, dass ich eben diese Feature-Toggles aufräumen muss, perspektivisch an irgendeiner Stelle. Und das ist irgendwie auch eine Herausforderung. Das ist der Grund, weswegen ich da eben argumentieren, also das ist sowieso grundsätzlich mein Ansatz, ich würde erst dort das Problem lösen, sozusagen, wenn das Problem tatsächlich dasteht. Was man jetzt trotz allem nicht abstreiten kann, ist, dass diese Studie jetzt irgendwie sagt, naja, es gibt da eben eine positive Kausalität. Das heißt also, wenn man halt trunkbasiert arbeitet, hat man bessere Chancen, Continuous Delivery zu machen. Darüber kann ich jetzt sozusagen wenig argumentieren und das ist etwas, was sozusagen jemanden, der sagt, wir sollten halt trunkbasiert entwickeln, ein paar Sachen ins sozusagen guten Hin oder gute Argumente liefert an der Stelle. So, ja, was bedeutet das jetzt? Ich muss halt gestehen, also wir hatten es ja gesehen, dieser rote Balken ist dort etwas niedriger darüber, dass wir halt weniger Produktivität haben, dass wir mehr Produktivität haben bei Continuous Delivery. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch nicht so super offensichtlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir, dass für mich ein Motivator, mich damals mit Continuous Delivery zu beschäftigen, eigentlich genau das war. Ich hatte halt das Gefühl, dass wir darüber sehr viel produktiver werden können. Das ist nur etwas, was, wie soll ich sagen, also wenn ich mich vor jemanden hinstelle und sage, ich habe das Gefühl, wenn wir Continuous Delivery machen, werden wir produktiver, das ist was anderes, als wenn ich sage, hier, da ist die Studie, da steht es drin. Viel Spaß dabei, die Studie zu widerlegen. Das heißt also, das ist dort eben etwas, was sehr viel stärker argumentativ hilft. Gut, und das andere, was wir jetzt daraus lernen, ist, es gibt eine Vielzahl von Dingen, die wir tun müssen, tun können, um sozusagen diese Optimierung in Bezug auf Continuous Delivery zu machen. Da könnte man jetzt natürlich irgendwie sagen, oh wow, das bedeutet, wir haben halt irgendwie eine große Menge an Aufgaben vor uns. Ich sehe das eigentlich gar nicht so. Also, weil wir dort eine Maßnahme haben, eben schnelleres Continuous Delivery oder öfter deployen, die dazu führt, dass wir an vielen Stellen optimieren und das finde ich irgendwie hilfreich. Und ich finde es grundsätzlich hilfreich, wenn ich ein Ziel erreichen möchte. Produktiver werden, öfter deployen, wenn ich für dieses Ziel verschiedene Maßnahmen ergreifen kann. Wenn ich nur eine Maßnahme habe und die wirkt nicht, dann ist das für mich irgendwie schwieriger. Und es sagt ja jetzt auch niemand, dass man irgendwie an allen Stellen total super sein muss. Also das ist deutlich nicht die Aussage. Die Aussage ist halt eher, hier gibt es halt eine Menge an Dingen, die man sozusagen machen kann. So, soweit also zu den Auswirkungen und wie gesagt, eine der Sachen, die ich halt an dieser Studie so toll finde, ist die Fragen, die sie stellen und die Dinge, die sie dort dann aufgrund dieser Fragen auch tatsächlich herausfinden. Und in der 2019er Studie gibt es so einen schönen Graphen mit Predictive Relationships. Das heißt, wenn das eine gilt, wird das andere wahrscheinlich auch gelten. So, und was dort zum Beispiel drin steht, ist Continuous Delivery ist gut für eine hohe Leistungsfähigkeit der Software-Delivery-Organisation. ist das, was ich gesagt habe. Deswegen nennen wir die Elite Performer Elite Performer. Das ist dadurch sozusagen nachvollziehbar. Und das ist aber nur einer der Gründe, warum eben Elite, warum oder eine der Einflussfaktoren, die eine die die Leistungsfähigkeit einer Software-Delivery-Organisation positiv beeinflussen. Ein weiterer ist der Änderungsprozess. Und was Sie dort herausfinden ist, ein klarer Änderungsprozess sorgt dafür, dass diese Organisation leistungsfähiger ist. Und ein schwergewichtiger Änderungsprozess sorgt eher dafür, dass sie weniger leistungsfähig ist. Was also bedeutet, wenn ich eine Organisation habe, bei der ich mit der Leistungsfähigkeit nicht zufrieden bin, und optimieren kann man eigentlich irgendwie immer, dann sollte ich nicht anfangen, mehr Kontrollen zu machen und einen schwergewichtigen Änderungsprozess zu machen, weil dadurch wird es schlimmer, sondern eigentlich das Gegenteil. Und das können wir jetzt eben sozusagen empirisch nachweisen. Und das finde ich halt irgendwie spannend, weil das ist etwas, was vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv ist. Also ich, oder anders gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, oder vielleicht ist das sogar eine Management-Best-Practice, die ich an einigen Stellen angewendet habe, wenn man irgendwie sagt, es funktioniert nicht vernünftig, dann fange ich halt irgendwie an, stärker zu kontrollieren, um dafür zu sorgen, dass ich dort sozusagen besser informiert bin und eher eingreifen kann. So, und hier ist halt die Aussage, naja, wenn du das halt irgendwie tust, beschädigst du eigentlich eher die Softwareentwicklungsorganisation. So, und das ist also, finde ich halt irgendwie sehr spannend, weil es irgendwie bedeutet, an der Stelle, wo jetzt jemand sagt, naja, wir müssen halt den Leuten stärker auf die Finger gucken, wäre halt meine Antwort, nee, sollten wir halt irgendwie nicht machen. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir was anderes tun. Und das können wir eben hier auch wieder, also das nicht, also da müssen wir jetzt irgendwie nicht sagen, dass das sage ich halt, weil ich ein Menschenfreund bin oder so, sondern wir können irgendwie sagen, hier ist halt eine Studie, die das halt irgendwie nachweist. So, was gibt es da noch? Da gibt es eine Beziehung zwischen Burnout und dem klaren Änderungsprozess. Das finde ich nachvollziehbar, wenn ich halt irgendwie in einer Umgebung arbeite, wo nicht klar ist, wie eigentlich Änderungen gemacht werden und ich am Ende halt irgendwie dastehe und den schwarzen Peter habe, weil irgendwas schiefgegangen ist, aber mir irgendwie nicht klar ist, warum ich dafür überhaupt gehängt werde oder so, dann habe ich halt ein Problem, finde ich nachvollziehbar. Und dann ist die andere Sache, dass wir bei Continuous, dass Continuous Delivery tatsächlich einen Einfluss auf Burnout hat. Das heißt, Continuous Delivery führt zu weniger Burnout. So, jetzt ist die Frage, also ist das irgendwie total überraschend? Und ich würde sagen, nö, nicht so wirklich, weil ich eben in einer Umgebung, in der es einen kleinen Änderungsprozess gibt, in der ich regelmäßig Software ausliefere, die Kunden wertvoll finden, weniger an Endkundenproblemen arbeite, weniger Security-Issues lösen muss, sondern mehr an Features arbeite. Das ist sicherlich eine Umgebung, in der ich lieber arbeiten würde und wo irgendwie die Gefahr für Burnout geringer ist. So, und das ist etwas, was, wenn man sich das jetzt anschaut, ich zeige nochmal hier das Ergebnis von dem Jamboard. Das sind, ist dieser gelbe und das ist der, der also relativ wenig gewählt worden ist. Für meine Begriffe immer noch sehr überraschend, viel eigentlich, aber relativ wenig. Vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis. Also diese 19, 14, 22 und 25%, wenn man die alle zusammen addiert, bekommt man 100%. Das heißt, die 25% sagen nicht 25%. Der Teilnehmer haben so geantwortet, sondern nur 25% der Antworten, die überhaupt abgegeben haben, oder der Häkchen, die gesetzt worden sind, sind eben Häkchen für den blauen Bereich. Das heißt also 14% aller Häkchen, die gesetzt worden sind, sind eben sozusagen gelbe Häkchen an der Stelle. Das hätte ich irgendwie vielleicht nochmal besser darstellen sollen oder besser machen sollen. Da muss ich Mentimeter nochmal genauer kennenlernen. So, und also nicht, Frau Bauti sagt halt gerade, außerdem hat man den Stress vom manuellen Deployment nicht. Genau, das war für mich auch einer der Punkte. Also ich erinnere mich halt sehr lebhaft an einen Fall, wo wir halt irgendwie über ein Wochenende eine Anwendung deployed haben und Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Lust. Also nicht nur wegen Wochenendarbeit, sondern auch einfach irgendwie deswegen, weil wenn das halt irgendwie schief geht, dann geht es halt so richtig schief. Und dann hat man halt irgendwie anschließend viel Stress. Und in einer Umgebung zu arbeiten, wo man halt irgendwie sagt, wieder mal ein Deployment gehen, das ist irgendwie eher eine Umgebung, in der man, also in der man, glaube ich, irgendwie weniger Burnout hat. Aber wie gesagt, das ist eben nicht sonderlich offensichtlich. So, was noch? Also ein klarer Änderungsprozess, über den haben wir schon diskutiert, und Continuous Delivery führt zu einer Kultur psychologischer Sicherheit. Das ist auch etwas, was dieser Beziehungsgraph letztendlich irgendwie sagt. So, und das führt jetzt dazu, dass ich als Techniker sicher in einer Organisation arbeiten möchte, die Continuous Delivery macht. Das sind nämlich Dinge, also sowas wie weniger Burnout, sowas wie weniger Arbeiten, mehr Arbeiten an neuen Features, das sind Dinge, die mich direkt beeinflussen. Und das hat erstmal nichts mit Time to Market oder so zu tun. Also nicht ein Businessmensch wird sagen, Time to Market ist für mich wichtig, das ist ein guter Grund für Continuous Delivery, finde ich auch nachvollziehbar. Aber hier ist noch ein ganz anderer Aspekt. Hier ist eigentlich der Aspekt, wenn ich in einer Organisation als Techniker arbeite mit Continuous Delivery, ist das eine Organisation, in der es mir sozusagen besser geht. Und das bedeutet, dass ich eigentlich unabhängig davon, wie sozusagen das Business das sieht, also möglicherweise sehen die nicht den großen Vorteil in Continuous Delivery, möchte ich eigentlich aus egoistischen Gründen auch in diese Richtung arbeiten. Und nicht da, es gibt ja eine gute, valide Diskussion oder Argumentation in die Richtung Continuous Delivery zu machen, auch aus einer Business-Perspektive, aber auch aus einer Technikerperspektive. So, und dann, also das ist etwas, was dieser Beziehungsgraph sagt. Dann sagt der Beziehungsgraph noch die Organisationsperformance, also zum Beispiel der Wert des Unternehmens, oder sowas wie die Employee Net Promoter Score, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mitarbeiter empfiehlt, dass andere dort auch arbeiten sollten, wird durch diese Kultur psychologischer Sicherheit, durch die Software Delivery und durch die Software Delivery Organisationsperformance positiv beeinflusst. Also auch dieses Thema, sozusagen das ultimative Ziel, eine wertvolle Firma zu bauen, das ultimative Business-Ziel, wird dadurch unterstützt. So, das sozusagen dazu. In der 2019er Studie gibt es außerdem noch so eine Abteilung, die sich speziell um Produktivität kümmert. Da finde ich halt erstmal spannend die Frage, was ist denn Produktivität? Und die sagen dort, die Produktivität ist die Fähigkeit, komplexe, zeitaufwendige Aufgaben mit möglichst wenig Ablenkung und Unterbrechung zu bearbeiten. Finde ich eine spannende Definition, kann man mal drüber nachdenken. Nicht, also das ist jetzt ein wenig nach Codezeilen gemessen oder sowas. Und ich glaube, für Individualsoftwareentwicklung ist das also, glaube ich, eine ganz, oder ja, für Softwareentwicklung ist das, glaube ich, eine gute Definition. So, und da ist wieder die Frage, was sind positive Einflussfaktoren? Also da gibt es irgendwie auch einen Beziehungsgraphen. Und da sagen sie wieder, positive Beeinflussungsfaktoren sind die Kultur psychologischer Sicherheit, nützlich einfach zu verwendende Werkzeuge, eine interne Suche, also eine Knowledge Base und die Möglichkeit, irgendwie durch die Codebasis zu suchen, eine gute externe Suche, wenig Technical Debt, Code sollte änderbar sein, lose gekoppelte Architektur und Monitoring, wohingegen Erfahrung gar nicht so signifikant ist. So, und aus der Produktivität ergibt sich irgendwie als positive Faktoren wiederum eine bessere Work Recovery, also eine bessere Erholung und damit auch weniger Burnout. Das heißt, es gibt auch hier wieder eine positive Beeinflussung dieser ganzen Geschichte zu Work Recovery und Burnout. Das finde ich halt spannend. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so super überraschend. Vielleicht ist überraschend diese relativ wenig, wenig, ja, oder der relativ geringe Impact von Erfahrung. Aber nicht da sind irgendwie nochmal Punkte, an denen man sozusagen drehen kann. Und auch da wieder, ich finde es halt sehr schön, dass diese Studie halt da ist, dass man diese Studie halt irgendwie frei bekommen kann und dass man dadurch eben ja, das irgendwie nachlesen kann und da halt sozusagen Produktivitätstipps bekommt. Was ich nicht diskutiert habe, was in der Studie auch nochmal ausführlich diskutiert wird, einfach deswegen, weil ich es persönlich aus meiner Interessenslage jetzt nicht so super spannend finde, ist das Thema Cloud. Durch Cloud habe ich auch eben einen positiven Impact auf diese ganzen Sachen, also in Produktivität und so weiter. Deswegen, weil eben viele Sachen dort einfach funktionieren und ich mich dort einfach bedienen kann. Disaster Recovery ist ein Thema, was dort viel diskutiert wird, wie genau Tools beschaffen sein sollten und wie ich zum Beispiel Performance Management machen sollte in diesen ganzen Sachen. So, also wäre jetzt mein Hinweis an der Stelle sozusagen die Studie zu lesen und ja, die sozusagen als Diskussionspunkt zu nutzen. Eine Sache, auf die ich noch kurz sozusagen eingehen möchte, ist, also diese Diskussion führe ich halt irgendwie schon länger. Also seit vielen Jahren ist es eigentlich so, dass ich irgendwie rumlaufe und sage, Continuous Delivery ist erstmal eine gute Idee. Deswegen finde ich irgendwie diese Studie auch hilfreich. Was mir denn häufig passiert ist, dass halt gesagt wird, naja, wir können halt nicht häufiger deployen, weil da gibt es halt Regularien. Oder wir bauen irgendwelche Embedded-Geschichten, das heißt, da sind irgendwelche Maschinen oder sonst irgendetwas und wir können nicht so häufig deployen. Darauf habe ich lange Zeit eine Antwort gegeben, die halt letztendlich gesagt hat, also nicht, strengt euch halt irgendwie mehr an. Und ein Hinweis, den man da irgendwie geben kann, ist Tesla. Tesla deployed over the air, potenziell on demand, also potenziell tatsächlich mehrmals pro Tag, wenn Sie es wollen, aber nicht, also die Definition von Elite Performern ist ja eigentlich eher on demand. Und das tun Sie in genau diesem Feld. Das ist genau das Feld, wo ich Embedded Software habe, wo ich die Embedded Software weit verteilt habe. Also es gibt irgendwie überall auf der Welt Teslas und auch in einem stark regulierten Bereich, nicht? Also was ich halt bei Autos darf oder nicht, das ist halt stark reguliert. Und das ist ja auch sicherheitsrelevant, also es ist irgendwie uncool, wenn man halt überrollt wird, weil halt die Bremse nicht funktioniert. Nicht? Also das ist halt irgendwie klar. Und natürlich gibt es da dann irgendwie entsprechende Regelungen, die dafür sorgen, dass man da nicht beliebige Dinge tun kann. So, das wäre also meine Aussage dort gewesen. Wenn man häufiger, man kann auch in diesen Bereichen häufiger deployen. Und das ist halt sozusagen in Sync mit der Aussage, ich will eigentlich durch das häufige Deployment mehr Features deployen und deswegen habe ich dort eben auch einen starken Incentive, das zu tun, weil ich durch dieses häufigere Deployment mehr Features ausrollen kann und dadurch halt einen Produktivitätsvorteil habe und halt andere Unternehmen sozusagen vom Markt fegen kann, nicht? Also Tesla ist eben potenziell dazu in der Lage, Updates für autonomes Fahren, Fahrassistenz oder andere Dinge auszurollen und können dadurch eben Mitwettbewerber an der Stelle sozusagen benachteiligen oder sich einen Vorteil verschaffen, so sollte ich das eher sagen. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht so sicher und ich möchte deswegen etwas vorstellen, was eigentlich irgendwie sehr alt ist. Das ist die Case Study zu HP-Druckern und zwar HP-Drucker-Firmware. Die ist von 2008. Ich finde die deswegen spannend, weil sie in dem ursprünglichen Continuous Delivery Buch von dem Jess Humble und dem Dave Farley halt tatsächlich drin steht. Und dort ging es also eben um Firmware für Drucker. Und da habe ich ja genau dieses Problem. Also das ist zwar nicht reguliert, aber ich habe dort irgendwie das Problem, dass ich jetzt irgendwie eine Vielzahl von Devices, die halt irgendwo rumstehen, updaten muss. So, und was wollten die tun? Die wollten halt die Entwicklerproduktivität verzehnfachen, nicht? Also so richtige Managementziele. Firmware sollte nicht mehr auf dem kritischen Pfad für die Produktentwicklung sein. Kostenreduktion. Sie wollten nur noch eine Plattform haben für alle Drucker, die Qualität erhöhen und für die Zeit für die Planung reduzieren. So, und das, also, wobei ich halt sagen muss, nicht eine Plattform für alle Drucker ist eigentlich eher schon sozusagen eine Maßnahme. So, aber das ist halt irgendwie dort das Ziel. Das sind irgendwie nachvollziehbare, sinnvolle Business-Ziele aus meiner Sicht. So, und jetzt ist die Frage, was haben Sie getan? Sie haben Continuous Integration eingeführt, also dass alle Änderungen kontinuierlich integriert werden und es halt einen Codestand gibt. Testautomatisierung, dafür ein Hardware-Simulator, sodass Sie eben Tests auf einer virtuellen Plattform machen können. Und Sie haben dafür gesorgt, dass Testfehler auch auf Entwicklermaschinen nachempfunden werden können. Und die Ergebnisse waren weniger Entwicklungskosten, also 40%, haben Sie gesagt, 140% mehr Projekte in Entwicklung. Die Entwicklungskosten pro Projekt gehen um 78% zurück und 8-mal mehr Ressourcen in der Innovation. Dazu gibt es eine Präsentation und auch ein Buch. Ich habe nachher auf der Webseite software-architektur.tv gebe ich auch noch die Links. Auf YouTube sind sie auch schon. Und warum erzähle ich das jetzt überhaupt? Weil hier ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Hier geht es nicht darum, neue Features regelmäßig auszurollen. Hier geht es auch und dadurch einen Wettbewerbsvorteil sich zu erreichen, sondern eigentlich ist die Aussage, wir möchten gerne dafür sorgen, dass wir einfach produktive Software entwickeln. Und sie optimieren halt vor allem in diesem Bereich Tests. So, das heißt, der letzte Schritt, dass also tatsächlich die Firmware auf meinem Drucker, also ich habe zufällig einen HP-Drucker, dann tatsächlich installiert wird, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und das ist, glaube ich, also deswegen wäre das jetzt sozusagen mein Ansatz, wenn also die Aussage ist, das Zeug, was wir hier machen, die Änderungen, die wir hier machen, können wir nicht in Produktion bringen, dann wäre für mich halt aus irgendwelchen Gründen, dann wäre halt für mich die Frage, sind das nachvollziehbare Gründe, kann ich die eliminieren? Und die andere Frage ist, was ist denn mein Ziel? Ist mein Ziel tatsächlich Features in Produktion zu bringen oder ist mein Ziel irgendwie eher allgemein zu optimieren? Wenn ich allgemein optimieren will, dann reicht es ja vielleicht aus, dass ich auf eine Staging-Umgebung deploye und das ist dann vielleicht sozusagen das Ziel, das ich anstrebe. Und das wäre halt jetzt sozusagen mein Ansatz. So, bedeutet halt im Fazit, Continuous Delivery optimiert Softwareentwicklung. Das ist eigentlich so, also das ist sozusagen der Elevator-Pitch, den ich da geben würde. Und das tut es mit einer Vielzahl an Maßnahmen, die sich dadurch ergeben, dass ich eben öfter deploye. Und das ist etwas völlig anderes oder viel mehr als besseres Time-to-Market durch Continuous Delivery. Und das kann ich belegen durch die Studie. Im Übrigen ist das etwas, was sich sehr stark an Lean Manufacturing anlehnt. Also Lean Manufacturing sagt im Prinzip, ich habe irgendwie eine Fabrik, die baut meinetwegen Autos. An der einen Seite kommt sozusagen das Eisenerz rein, an der anderen Seite kommen die Autos irgendwie raus. Und ich möchte eben, dass konstant durch diese Fabrik die Sachen fließen. Und was ich dadurch mache ist, wenn ich jetzt irgendwie am Fließband stehe und irgendwie Autos in die Dinger irgendwie reinhänge, dann ist nicht mein Ziel, jetzt möglichst viel dort zu arbeiten, also möglichst stark ausgelastet zu sein, sondern ich möchte irgendwie, dass das kontinuierlich durchfließt und das erreiche ich bei Lean Manufacturing, indem ich sage, vor mir ist irgendwie eine bestimmte Menge an Türen, und die darf nicht überschritten werden. Das heißt also, ich habe da irgendwie 10 Türen stehen und die hänge ich jetzt irgendwie rein und dann werden irgendwie neue nachgeliefert, aber nie mehr als 10. So, und wenn ich das tue, dadurch habe ich eben erzwinge ich so einen konstanten Flow. Und jetzt kann halt Folgendes passieren. Es kann halt irgendwie passieren, dass hier irgendwie 10 Türen sind und das sind irgendwie zu viele und nicht jemand versucht jetzt gerade die 11. draufzulegen, dann habe ich offensichtlich ein Problem, weil ich bin irgendwie nicht gut genug da drin, Türen einzuhängen aus irgendwelchen Gründen. Oder ist es irgendwie so, dass halt dieser da keine Türen mehr sind. Dann hat wer auch immer mir die Türen irgendwie zuliefert ein Problem. So, und das ist hier offensichtlich und dann können wir halt anfangen, das Problem zu lösen. Und in Lean Manufacturing ist die Idee dann eben auch, dass jeder die Möglichkeit hat, also ich jetzt als der Türeneinhänger sozusagen, könnte ich jetzt irgendwie sagen, hör mal zu, wir haben ein Problem, da sind keine Türen mehr, wir müssen das jetzt lösen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir das gemeinsam lösen. Und das ist die Essenz von Lean Manufacturing. Und das ist, wäre jetzt auch das, was wir hier eigentlich machen. Ich versuche, ein Feature in Produktion zu bekommen. Das geht durch eine Pipeline, durch verschiedene Stages. Ich limitiere, wie viel dort sein darf. Ich möchte den Durchfluss optimieren. Und darüber merke ich, wo ich eigentlich meine Herausforderungen habe und löse die schrittweise. Und das bedeutet, dass ich eigentlich über einen Optimierungsprozess rede. Also ich rede nicht darüber, dass wir jetzt irgendwie schnell Features in Produktion bringen müssen wegen Time to Market, sondern ich sage eigentlich, wir wollen unseren Entwicklungsprozess optimieren durch Lean-Konzepte. Ich persönlich will in so einer Umgebung arbeiten, unabhängig von Business-Effekten, weil diese Umgebung eben zu weniger Burnout führen und auch dazu führen, dass man in einer Kultur psychologischer Sicherheit arbeitet. Und nicht, da kann ich nochmal erinnern an die Umfrage, die ja zeigt, dass das diese Effekte deutlich nicht so klar sind wie viele von den anderen Effekten. Und ehrlich gesagt, viele von den Fragen, die damit zusammenhängen, also führt irgendwie Continuous Delivery zu weniger Burnout, die hätte ich eigentlich auch gar nicht erst gestellt, ehrlich gesagt. So, und dadurch, dass wir jetzt diese empirische Studie haben, können wir uns sehr gut, also kann man es einfach argumentativ sehr gut untermauern. Nicht? Man kann irgendwie sagen, hier gibt es die Studie, die ist professionell gemacht, die ist über mehrere Jahre entstanden, da haben viele Leute dran teilgenommen. Und das sind die Ergebnisse. So, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, um eben genau in diese Richtung zu argumentieren und letztendlich dafür zu sorgen, dass wir eben einen Schritt weiterkommen in der Softwareentwicklung. Sind jetzt noch Fragen? Ich gucke jetzt gerade, ob hier sich noch irgendetwas zeigt. Ich sehe hier jetzt erstmal nichts. Ich gucke noch mal kurz, ob sich hier was ergibt. Sieht nicht danach aus. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde, glaube ich, tatsächlich nächstes Mal schauen, dass ich irgendwie noch mal ein paar Fragen, die sich so aufgetürmt haben, sozusagen beantworte. Und ich plane auch noch mal ein paar neue Interviews, wenn sonst Vorschläge sind oder weitere Themen. Ich bin halt prinzipiell erstmal gut erreichbar. Es gibt irgendwie unter software-architektur.tv die Möglichkeit, mir anonym über ein Google-Form Vorschläge zu schicken oder sonst irgendwie auch gerne bei Twitter oder jetzt eben gerne auch noch im Chat. Lisa malt auch Sketchnotes, die finden sich dann auch später unter software-architektur.tv. Das ist eigentlich das, was ich soweit sagen wollte. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Dasein und dann sehen wir uns, denke ich, hoffentlich nächste Woche wieder. Genau. Schönes Wochenende höre ich gerade, das würde ich jetzt genauso sehen. Achso, und ich sprach gerade über die Sketchnotes, die können wir wahrscheinlich tatsächlich gleich nochmal zeigen. Die hat Lisa jetzt gerade schon mal live gebracht, aber die findet ihr dann auch irgendwie im Twitter-Stream oder später in der im Twitter oder später dann auch auf software-architektur.tv. Vielen Dank, schönes Wochenende.